Schön, dass ihr alle da seid. Wie gesagt, mein Name ist Laura, ich komme von Ausgekohlt. Wir sind so eine kleine Anti-Kohle-Initiative, die hier im Rheinland rumwuselt und auf verschiedenen Wegen auch immer mal wieder was mit Wasser und Kohle zu tun hat. Und ich wurde angefragt, diese Lesung zu moderieren, zusammen mit der Autorin, also ich moderiere und die Autorin kommt noch. Und das Buch ist Durstiges Land. Das haben Susanne Götze und Annika Löres zusammengeschrieben. Das sind zwei Wissenschaftsjournalistinnen und aber auch Auslandskorrespondentinnen, die zusammen schon mehrere Sachbücher geschrieben haben. Genau, so sehen sie aus. Und die beiden schreiben zusammen Sachbücher über Klimawandel, die Verquickung der Wirtschaft. Annika Löres ist beim Korrektiv, die auch verschiedene Recherchen zu Wasser gemacht haben. Und es gibt es noch so ein bisschen. Jetzt gibt es das nicht mehr. Wunderbar. Genau, Annika schreibt auch für die Zeit, Susanne für den Spiegel. Und dieses Mal haben sie sich entschieden, ihre ganzen tollen Recherchen nicht in ein Sachbuch zu packen, sondern in dieses Buch mit Kurzgeschichten. Und der Clou an der Sache ist, dass es verschiedene Personen jeweils beleuchtet in ungefähr 30 Jahren. Und das Leben dieser Person und ihren Umgang mit Wasser und wie ihr Leben mit Wasser beeinflusst ist, und zwar einmal in einem Worst-Case-Szenario. Also was ist, wenn wir nichts dagegen tun, nichts gegen diese Wasserkrise tun, beziehungsweise nicht lernen, mit dieser Wasserkrise umzugehen oder sie sogar noch schlimmer machen. Also wenn alles, was falsch gerade ist, noch so weitergeht und noch schlimmer wird. Und die andere Story ist die, was ist, wenn wir uns der Sache annehmen, wenn wir gute solidarische Lösungen finden, wie kann es dann aussehen? Also es wird immer anders aussehen, als es jetzt ist, aber genau, wie sieht es aus, wenn alles falsch geht, was gehen kann und was ist, wenn es gut läuft? Und wir werden gleich zwei Stories hören. Zuerst ein Worst Case und dann ein Best Case von zwei unterschiedlichen Personen. Und dann werden wir noch mit Annika sprechen, hoffentlich. Denn warum Annika noch nicht hier ist, hat einen Grund, und zwar ein verspäteter Zug. Aber sie ist jetzt schon in Köln angekommen und wird gerade hierher gebracht. Und wir dachten, da ja wir alle schon einen langen Tag hinter uns haben, verschieben wir es jetzt nicht unendlich, sondern wir fangen schon mal an zu lesen. Wir haben einen guten Lehrer gefunden. Ich werde gleich vielleicht auch noch was vorlesen, wenn es dahin noch da ist. Und dann werde ich ihr hoffentlich direkt ein paar Fragen stellen können und danach auch noch ganz viel ihr. Und wir hoffen, dass wir dann trotzdem so kurz nach 9 fertig sind, damit alle auch noch irgendwie dieses Programm verdauen können und noch mal ein Bierchen trinken können und morgen energetisch weitermachen können. Das ist der Plan. Und jetzt hören wir die erste Story. Die erste Story heißt Feti und der Fluss. Feti ist ein Kind des Ruhrgebiets, so wie ich auch. Und Feti ist Rheinschifffahrer. Er lebt in Duisburg und fährt oder hat sein ganzes Leben lang diese großen Tanker und Transportschiffe den Rhein rauf und runter gefahren. Und das wird jetzt zunehmend schwierig. Und das ist in diesem Zeitraum, den wir jetzt lesen, einfach schon schwierig geworden. Und den Rest erzählt euch Feti sozusagen selber.
Okay. Worst case. Es ist immer noch unendlich heiß. Feti starrt in die nächtliche Schwärze und hofft, kein Licht zu sehen. Allein sein, auf dem Rhein, das Wetter. allein auf die Geräusche des Wassers unter seinem Schiff lauschen. Hören, ob sein Leichtbauschiff es schaffen wird, den Fluss hochzufahren. Den Fluss, der gerade mehr einem Langsamt am Rinnsein reicht, als dem Strom, an dem er als Kind flache Steine über die Oberfläche hüpfen ließ. Ein kühler Windhauch weht aus der Kombüse in die schwüle Nacht. Direkt unter ihr lagern tiefgekühlt 5 Tonnen Nordseekrabben, ein Vermögen wert. Meeresfrüchte sind so rar geworden, dass sie heute verkauft werden wie früher mal Kaviar. In kleinen, metallenen Dosen, 100 Gramm das Stück. Fekis Auftrag lautet, eine frische Ladung von Rotterdam nach Basel zu schmuggeln, wie alle paar Wochen. Ein Industrieller aus der Pharmabranche will mit den Rosatierchen seine Kunden beeindrucken. Feti ist schon Anfang 70, einer der erfahrensten Schiffführer auf dem Rhein, aber neuerdings trinkt er beim Fahren selbstgebrannten Schnaps, das macht ihn reizbar. Sein Körper ist drahtig und aufrecht. Auch heute noch wachsen ihm pechschwarze Koteletten über, die seine Frau Rosa immer lacht, weil sie neben dem grauen Haupthaar aussehen wie gefärbt. Aber die grau-schwarze Mischung passt zu seinem Charakter, zu seinem zähen Äußeren und seinen Gedanken, die hinter der Stirn immer ältlicher und müder abgleiten. Nach vorne gucken, befiehlt er sich innerlich, auch wenn seine Glieder schwer werden. Noch immer ist alles schwarz, bis auf die feingelbe Schleier, die der Mond auf dem Rheinufer zeichnet. Er kann die verschlammten Baracken am Ufer nur erahnen. Manche Villen an den Promenaden zwischen Köln und Bonn fehlen die Fassaden. In einigen Zimmern ohne Außenwände sind noch italienische Duschen zu erahnen. Ausgefranste Parkettreste hängen über die Abbruchkante, die eines der letzten Hochwasser gerissen hat. Viele dieser Häuser waren zu dem Zeitpunkt ohnehin schon unbewohnt gewesen. Früher hatte Feti immer mit neidischem Blick auf die ausladenden Anwesen geschaut, in denen er schon als junger Matrose vorbeischiffte. Aber in den letzten Jahren wollte niemand mehr so nah an dem Fluss leben. Der Rhein gleich nun zu häufig einem ödenden oder stinkenden Rinnsal oder, seltener, einem zerstörerischen Strom, den Starkregen auf seinen 1100 Kilometer langen Reise bis ins Rheinland auf 7, 8 und 9 Meter hohe Pegel anschwellen lässt. Fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt. Wenn er es auch diesmal bis nach Basel schafft mit seiner Ware, geht er in Rente, schwört sich Feti. Aber dieses Versprechen hat er sich schon häufig gegeben und dann beim nächsten lukrativen Auftrag wieder gebrochen. Er will das Geld für seinen Lebensabend mit Rosa, seiner großen Liebe, die er Anfang der 1990er Jahre in einer Duisburger Eckkneipe kennengelernt hat. Sie hat an jedem Abend unglaublich viel getrunken. Auf ihrem Bierdeckel hat er sofort die vielen Striche gesehen und immer wieder schmiss sie Geld in die Musikbox, um Let's Dance von David Bowie zu hören. Seine Rosa. Schon damals war sie im Planungsbüro des Duisburger Hafens angestellt. Zäh arbeitete sie sich in der Männerwelt nach oben. Mit ihr will er heute weg vom Rhein, diesem Ungeheuer, das seit Jahren keinen normalen Pegel mehr kennt. Er will in die Berge, dorthin, wo noch mehr Wasser fließt und in guten Jahren die Bäche noch immer sprudeln. Aber höher gelegene Regionen sind verdammt teuer geworden. Er braucht unbedingt Geld für die Miete. In einer Woche will er es bis Ludwigshafen schaffen. Früher, bei normalem Wasserstand, dauerte das 60 bis 70 Stunden. Heute braucht er 200 Stunden oder mehr, bis Basel dann doppelt so lange. Vor ein paar Jahren ist man in der Zeit bis nach Asien gefahren, denkt Feti. Heute ist die Rheinfahrt ein gefährliches Geduldsspiel. Aber auch Züge sind keine zuverlässige Alternative. In Hitzeperioden biegen sich die Gleise und ohnehin können sie nicht alles auffangen, was früher über die Flüsse transportiert wurde. Für manche Strecken bleibt der Rhein unersetzlich. Der Rhein war schon immer eine Diva in Fetis Augen. Auch wenn er früher nur alle 25 Jahre mal so wenig Wasser führte, hatte er seine Tücken. Die Zeiten, in denen der Pegel im Duisburger Hafen im Idealfall bei rund 5 Meter lag, waren schon immer kurz gewesen. Aber seit dem Hitzesommer 2018 gab es kaum noch ein Jahr, in dem der Rhein normal floss. So normal wie früher, in den 1990er und 2000er Jahren, als Feti ganzjährig Gefahren transportieren konnte. 5.000 Tonnen Phosphor, 5.000 Tonnen Dieselbenzin, der Rhein aufwärts von Antwerpen oder Rotterdam in die Industriezone von Mannheim und Ludwigshafen brachte. Das war sein Alltag. Dann plötzlich wurde auch 2022 ein schwieriges Jahr. Die Schneeschmelze blieb fast aus. Im Herbst 2021, direkt zum Weihnachtsgeschäft, brach das Schiffsverkehr komplett zusammen. Nachdem im Spätsommer viele der wichtigsten Zuflüsse, die Ahr, der Neckar, der Main, die Mosel und die Maas zu hässlichen braunen Rinnsal geschrumpft waren. Feti stand damals mit Rosa, schweigend am Ufer seines Flusses, der nicht mehr rauschte, nicht mehr gluckerte, sondern in zähen, schlammigen Bächen langsam vor sich hin kroch. Auch sein Job war bedroht. Nur die wenigsten Reedereien hatten auf kleinere Schiffe mit weniger Tiefgang gesetzt. Sie waren teuer, weil sie mit derselben Besatzung nur noch halb so viel Ladung transportieren konnten. Das war sogar in guten Zeiten unwirtschaftlich geworden. Nun aber blieben die Standardschiffe liegen. Wer es sich leisten konnte, transportierte seine Ware per LKW ab. Die hohen Benzin- und Dieselpreise von mehr als 5 Euro pro Liter und schließlich sogar 10 oder 15, nachdem die Treibstofftanker in Rotterdam liegen geblieben waren, machten einen lukrativen Transport nahezu unmöglich. Für viele war es billiger geworden, die Ware in der sengenden Hitze von Duisburg verrocken oder warten zu lassen. So fehlte der Industrie rein aufwärts Treibstoff, den Stahlwerken die Kohle, um ihre Eisen glühen zu lassen. Es fehlten Chemikalien aus Afrika und Asien, um Plastik, Lebensmittelzusätze und Autoreifen zu produzieren. Es fehlten Rohöl, Holz und Zement und tonnenweise Weizen, Mais, Zucker und alkoholische Getränke, die früher hochgeschifft worden waren. Der Rhein war einst einer der wichtigsten Transportadern Europas gewesen. 200 Millionen Tonnen Waren wurden über ihn jedes Jahr vom niederländischen Rotterdam und dem belgischen Antwerpen ins Rheinland, die Industriezonen bei Ludwigshafen und Mannheim und schließlich bis nach Basel gebracht. Feti wurde damals fast wahnsinnig. Nicht wegen der Schiffe, die nun dicht nebeneinander im Duisburger Hafen lagen oder an den Umschlagsplätzen auf den nächsten Regen entlang des Flusses warten. Auch nicht wegen der Kurzarbeit, zu der er nun verdonnert war. Und auch nicht wegen seines Chefs, der immer in den Hörer brüllte, als hätte er einen Hitzschlag. Nein. Feti war traurig über seinen Rhein, den Fluss, den er so gut kannte und den er liebte, auf den er nun schon viele Jahre lang auf- und ab manövrierte. Von den sonst 2800 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, die durch die Ruhrgebietsstadt rauschten, waren vielleicht 150 oder 160 übrig geblieben. Niemand machte sich mehr die Mühe, exakt nachzumessen. Wozu auch? Es war definitiv zu wenig für den Schiffsverkehr. Nach und nach fingen die Rinnsale an zu stinken und all die Abfälle, die die Schiffe oder Spaziergänger einst unmerklich versenkt hatten, wurden freigelegt. Tennissocken, Kinderpuppen, Colaflaschen, Schubkarren, selbst Panzermunition aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Reedereien mussten Kleinlasterzuschläge zahlen, also Aufpreise für die schwierigen Manöver. Ihre Schiffe waren doppelt so lang unterwegs wie üblich. Vor allem aber konnten sie mit fallenden Pegeln weniger laden. 100 Tonnen weniger lassen das Schiff etwa 10 cm höher liegen. Ein wertvoller, aber kostspieliger Auftrieb bei Niedrigwasser. Viele gingen pleite, weil sie über keine oder zu wenig Niedrigwasserschiffe verfügten. Im Sommer 2029 wurde Feti schließlich arbeitslos. Er, der erfahrene Schiffsführer, war ohne Wasser und ohne Kajüte, ohne Schiff. Rosa hatte wenig Mitleid und warf ihm vor, bloß seine Zeit totzuschlagen. Sie hatte nicht ganz Unrecht. Er verbrachte den ganzen Tag in alten TV-Serien, Bier trinken, nicht mehr gekocht hatte er für Rosa, wenn sie abends nach Hause kam. Obwohl sie todmüde davon waren, unzähligen Konferenzen der Schifffahrt, die Schifffahrt retten zu wollen und noch mehr Subventionen beim Verkehrsministerium zu erkämpfen. Wenn heute Abend wieder nichts auf dem Tisch steht, bin ich weg, sagte sie eines Morgens zu ihm, als sie in ihrem schicken Kostüm vor ihm stand. Und er dachte, er wäre in einem dieser schlechten alten Hollywood-Filme. Aus der fernen Zeit also, als das immer schon von Dürre geplagte Hollywood noch nicht in einer staubigen Wüste versunken war. Er fand Rosa plötzlich schrecklich einfältig. Ihre langjährige Beziehung an einem Abendessen aufzuhängen, war fast schon lächerlich. Aber was sollte er tun? Kleinlaut kochen, wie ein Pantoffelheld Möhren schälen, weil seine Frau sonst abhauen würde? Oder stoisch auf der Couch liegen bleiben, um sich selbst seine Unabhängigkeit zu beweisen? Natürlich kochte er schließlich. Zumindest stimmte er. Er hatte sich gehen lassen. Es fiel ihm schwer, diese neue Zeit, die Trockenzeit, als wären sie plötzlich in einem der afrikanischen Länder, in denen entweder Monsunregen niederprasselt oder die Sonne brennt. Manchmal hatte er dann auch plötzlich wieder Arbeit, je nach Laune des Rheins. In wenigen Monaten führte er so viel Wasser wie früher. Alle angemeldeten Schiffe konnten passieren und nach Basel rauf und an Werken runterfahren. Dann saß Feti wieder stolz auf der Brücke. Aber selbst diese kurzen Phasen wurden immer seltener.
Ja, ganz vielen Dank. Ja, wir müssen ein bisschen improvisieren und deswegen, ja, ganz vielen Dank nochmal, dass du eingesprungen bist. Ich würde euch jetzt 2 Minuten geben, um dieses schlimme Reimbild sacken zu lassen. Murmelt vielleicht mal mit eurer Sitznachbarin, mit eurer Sitznachbarin. Genau, was hat das so in euch ausgelöst? Und dann gibt es gleich den Best Case weiter im Süden aus Bayern. Genau, die nächste Kurzgeschichte, die wir hören, ist Alina und die Ernte. Es geht um Alina, eine bayerische Bäuerin. Und diesmal hören wir uns nicht den Worst Case an, sondern den Best Case. Denn Alina hat einiges richtig gemacht in den letzten Jahren, um sich, ihr Land und ihre Gemeinschaft um sie herum, ihr Dorf, resilient aufzustellen. An diesem Morgen wacht Alina schweißgebadet auf. Sie hatte noch bis in die Nacht gegrübelt, wie sie die Bauern in ihrem Umkreis überzeugen kann. Sie möchte keine Einzelkämpferin mehr sein, möchte gemeinsam dafür eintreten, in ihrem bayerischen Dorf auch in der Dürre noch Obst, Gemüse und Getreide ernten zu können. Heute Abend wird sie vor den Landwirten sprechen müssen. Das wird nicht leicht sein. Sie hat sich schon überall in Deutschland nach aussichtsreichen Ideen zum Wassersparen umgesehen. Sie weiß Bescheid. Aber werden die anderen ihr zuhören wollen? Für sie geht es immer schnell ums Ganze. Diese Haltung hat ihr schon viele schlaflose Nächte eingebracht. Als sich andere Landwirtinnen und Landwirte noch zufrieden mit den Katastrophenhilfen aus Berlin schlafen legten, erkannte Alina schon, dass ihre Höfe die ständigen Dürren langfristig nicht überleben werden würden. Sie hatte sich im Laufe ihres Lebens immer weiter von ihren selbstzufriedenen Kolleginnen entfernt. Einen Kasperlkopf nannten sie die einen, oder noch gröber, einen Zornwinkel, weil sie sich in Gesprächen so in Rage reden konnte. Wenn wir bald unsere Felder vertrocknen, ist es eure Schuld, warf sie einmal dem Golfplatzbetreiber mitten auf dem Gemeindefest vor. Sie schrie es nach 2 Maß Bier geradezu heraus und verließ eilig danach die Feier. Hinterher fühlte sie sich noch elender. Sie wollte eigentlich nur in Frieden auf ihrem Hof leben. Aber diese Ignoranten machten sie wahnsinnig. Sie begann sich zurückzuziehen und bewirtschaftete mehr oder weniger lustlos ihre Maisfelder und kümmerte sich um ihre Kühe. Erst als die Menschen nach dem verheerenden Sommer 2029 anfingen, sich für Alinas Ideen von einer bäuerlichen Landwirtschaft zu interessieren, fand sie ihre Energie wieder. In den Jahren danach tat sie alles für ihren Hof und auch andere zu retten. Liebe Freundinnen und Freunde, sagt sie dann am Abend vor rund 50 skeptisch blickenden Zuhörern im Gemeindehaus und sieht aus dem Augenwinkel, wie ihr Nachbar Seppel schon beim ersten Wort feindselig das Gesicht verzieht. Liebe Freundinnen und Freunde, die schlechte Nachricht ist, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir haben dieses Jahr die Hälfte unseres Maises verloren, ein Drittel vom Weizen ist vertrocknet und wie ihr wisst, werden die Dürren weiter zunehmen. Seppel nimmt einen großen Schluck vom Weizenbier und ruft dann spöttisch: Ist ja schön, dass wenigstens einer in die Zukunft gucken kann. Alina lässt sich nicht beirren. Die gute Nachricht ist, sagt sie und hebt ihre Stimme, dass wir viele Möglichkeiten haben, mit weniger Wasser ebenso viel oder sogar noch mehr zu ernten. Zaubern kann sie also auch noch, lästert Seppel. Und auch die anderen Landwirte fangen nun an, unwirsch zu brummeln. All das Gerede bringt ja nichts, sagt Alina resigniert. Ihr könnt euch morgen auf meinen Hof, ihr könnt morgen zu mir auf den Hof kommen und euch meine Projekte anschauen. Allgemeine Zustimmung. Schon immer hatten die Landwirtinnen und Landwirte keine Lust, sich was vortragen zu lassen. Sie waren es, die bei Wind und Wetter, bei Dürre und Starkregen auf dem Feld standen. Besser am Redner brummelt, hatten sie noch nie beeindruckt. Rockgefotzerte, sagten sie zu den vortragenden Wissenschaftlern oder Politikerinnen häufig, was so viel wie Breitmuller heißt. Am nächsten Morgen erscheinen tatsächlich auch alle auf ihrem Hof, bis auf Seppel. Der hatte ihr noch am Vorabend zugeraunt, dass er nicht gedenke, sich von irgendwelchen Untergangspropheten wie ihr beeindrucken zu lassen. Ein paar dürre Sommer habe es schon immer gegeben. Bedrohlich war er mit seinem Zeigefinger immer näher gekommen. Aber Bauer Steinbeiß hatte ihn schließlich weggezogen. Eine Klopperei können sie jetzt alle am wenigsten gebrauchen. Die Morgenluft ist glühend. Schon um 8 Uhr zeigt das Thermometer 28 Grad an. So ein Blut jetzt, so ein Vertrackte, ruft Sabrina aus. Alina führt ihre Ortsnachbarin über den Hof. Das sind meine Kieleins, erklärt sie. Deine was? Fragt der junge Florian. Kieleins. Ich habe meine Hügel terrassiert, damit der Regen nicht nutzlos herunterstürzt. Die Terrassen sind erst flach und am Rande stehen in einem Erdfall Walnüsse und Esskastanien. Und wie ihr seht, wachsen auf diesen Flächen die Kartoffeln noch hervorragend. Da drüben sind sie schon arg mager. Ernten kann ich die Baumfrüchte zwar erst in vielen Jahren, aber sie spenden schon jetzt Schatten und halten das Wasser im Boden, das früher bei Niederschlag einfach nur den Hang heruntergeflossen ist. Ein paar Bäuerinnen nicken. Sie erinnern sich an die letzten heftigen Regenfälle nach der Dürre. Das Wasser war von den Bergkuppen abwärts gerauscht und hatte sich dann in der Senke gesammelt. So blieb die Erde oben trocken und unten sumpfig, beides überlebten Gemüse und Getreide kaum. Nun kommt Alina zu ihrem wichtigsten Punkt. Vor allem aber habe ich keine nackte Erde mehr. Ich lasse alle Pflanzenreste auf dem Boden liegen und gebe gehäckselten Heckenschnitt drauf. Daraus produzieren die Bodenlebewesen wertvollen Humus. Zwischen den Kulturen pflanze ich Gründünger wie Winterklee und Senf. So wird mein Boden jedes Jahr besser. Sabrina bückt sich und nimmt einen Klumpen Erde in die Hand. Er ist durchlöchert von Wurmgängen. Und auf der obersten Blume ist in der Tat eine Zentimeter dicke Humusschicht zu erkennen. Mit nur 1% mehr Humus, doziert Alina, kann ich auf einem Hektar 400 Kubikmeter mehr Wasser speichern. Das Humus und darüber hinaus auch noch viel Kohlenstoff bindet und damit die Klimakrise abbremst, lässt Alina aus. Sie weiß, dass ihre Besucherinnen und Besucher in diesen schweren Jahren vor allem nach praktischen Tipps suchen. Alina ist nun doch ein bisschen flau. Die Gruppe ist dort angekommen, wo sie ihr Prunkstück versteckt. Aber sie weiß, die Toilette ist ein sensibler Ort. Alina hat sich vor wenigen Monaten eine Trockentoilette angeschafft. Als eine der ersten hat sie eine Kloschüssel in den außennahen Schuppen gestellt. Darin wird vorne in einen Eimer gepinkelt und alles Feste fällt weiter hinten in einen weiteren Eimer. Alle 3 Tage sind beide Behältnisse voll. Den Urin mischt Alina direkt dem Gießwasser bei, das vor allem die kleinen Gemüsesetzlinge peppelt. Denn Urin enthält Stickstoff, Kalium und Phosphor und damit genau die Wirkstoffe von konventionellem Dünger. Fäkalien hingegen muss man 1 bis 2 Jahre kompostieren, dann aber wird daraus bester Humus. Und nun zu meinem hauseigenen Dünger, sagt Alina, nun etwas verschämt, und sofort beginnen ihre Besucher ahnungsvoll zu murmeln. Über die Nutzung menschlicher Fäkalien wird inzwischen häufiger in den Nachrichten berichtet, aber die meisten reagieren immer noch skeptisch auf das Thema. Alina hat es schon immer abwegig gefunden, ihre eigenen Ausscheidungen mit aufwendig gereinigtem Trinkwasser wegzuspülen, während sie selbst und alle Welt tonnenweise Kuhdung auf die Felder verteilte. Lange Zeit war es sogar rechtlich nicht möglich, sogenannten Recyclingdünger aus menschlichem Urin oder aus menschlichen Fäzes überhaupt in der Landwirtschaft zu nutzen. Nicht einmal für Zierpflanzen. Mit der Düngerkrise wurde diese Lücke aber schnell geschlossen. Inzwischen experimentieren schon einige Städte damit, ihre Toilettenabfälle in Verwertungsanlagen zu sammeln, zu kompostieren und schließlich auf den Feldern zu verteilen. Durch die Wärme bei Verrottungsprozessen werden Bakterien abgetötet. Auch von Medikamenten findet man nur noch geringe Spuren im fertigen Humus. Alina lässt aus, dass ihre Trockentoiletten auch die Abwassersysteme entlasten. Schließlich stammt der Großteil der unerwünschten Nährstoffe in den teuren kommunalen Kläranlagen aus Toiletten. Urin zum Beispiel macht weniger als 1% des gesamten Abwasservolumens aus, ist jedoch für bis zu 80% des Stickstoffs und 60% des Phosphat im kommunalen Abwasser verantwortlich. Ich habe mir ein paar Studien angeschaut, erzählt Alina weiter. Menschliche Fäkalien düngen hervorragend und das immerhin kostenlos. Einige Monate nach ihrem erfolgreichen Feldrundgang wacht Alina schon vor den ersten Sonnenstrahlen auf. Sie weiß, heute wird die Zukunft ihrer Familie und der gesamten Region entschieden. Beim Gedanken daran wird sie noch heißer. Ihr Laken ist schon ganz durchgenässt. Geräuschlos steht sie auf. Sie möchte Philipp nicht wecken. Draußen ist es noch dunkel. Alina schleicht an den Kinderzimmern vorbei. Vor allem für sie, ihren Sohn und ihre Zwillingstöchter, muss sie künftig sorgen können. Sie gießt sich ein Weizenbierglas mit selbstgemachtem Kefir ein, ihr Lieblingsgetränk. Limonade gibt es ohnehin nur noch für sehr viel Geld zu kaufen. Ihre Produktion benötigt dreimal so viel Wasser, wie schließlich in der Flasche landet. Sie nimmt sich eine Scheibe selbstgebackenes Brot, eine Mischung aus Hartweizen, Dinkel und Sorghum und bestreicht es mit Honig. Seitdem sie wieder eine echte Bäuerin mit vielen Produkten ist und nicht mehr nur eine reine Maisklitsche, kann sie auch wieder ihre eigenen Produkte essen. Sie hatte es schon immer bedrückend gefunden, Landwirtin zu sein, aber doch wie alle Büroarbeiterinnen ihre Lebensmittel im Supermarkt erstehen zu müssen. Schließlich hatte sie früher fast nur Energiemais angebaut und ihre Rinder an Schlachtereien verkauft. Auf ihrem Hof war nichts unmittelbar Essbares für den eigenen Kühlschrank entstanden. Es ist inzwischen zu ihrem Ritual geworden, erst zu den Rindern und dann zu den Gemüsefeldern zu gehen. Schon von Weitem sieht sie den alten Theo auf ihrem Feld. Heute ist Solavi-Tag auf ihrem Hof. Neben Alina wirtschaften inzwischen fast alle Landwirtinnen und Landwirte nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft. Menschen bezahlen am Anfang der Saison für einen wöchentlichen Korb voller Gemüse eine bestimmte Menge Kartoffeln und wer mag, abonniert dazu noch Brot und Käse. Zugleich verpflichten sich dazu, 4 Stunden in der Woche auf dem Hof zu helfen. Die Städterinnen und Städter kümmern sich um die Solavi-Läden, die Landbewohner helfen bei der Ernte und beim Pflanzen. Am Anfang haben viele Familien das nur gemacht, um weniger für die extrem teuer gewordenen Lebensmittel zu bezahlen. Aber viele merkten schnell, wie das bisschen Feldarbeit auch ihren Alltag verbesserte. Sie wurden entspannter und körperlich fitter. Die frische Luft tat den meisten wirklich gut. Hallo Theo, sagt Alina und schüttelt seine erdige Hand. Wie immer früh auf. Theo nickt. Er ist einer der Dorfältesten und hat sich schon früh für das Solarmodell begeistern können. Meist arbeitet Theo viel mehr Stunden, als er muss. Eigentlich sieht Alina ihn fast jeden Tag auf ihrem Hof, wie einige der Rentnerinnen und Rentner. Sie hofft, ihn davon zu überzeugen zu können, am Abend zur Versammlung zu gehen. Dort soll es schließlich darum gehen, fruchtbares Land gegen einen Investor zu verteidigen. Das Dorf muss sich entscheiden, die Äcker selbst zu behalten, oder wenn der gebotene Preis zu hoch ist, auch wenn der gebotene Preis zu hoch ist. So. Danke. Und hier haben wir auch die Autorin oder eine von den beiden Autorinnen. Auch nochmal einen herzlichen Applaus. Das ist dann gut.
Ja, genau, vielen Dank für die Geduld. Ich bin ja erfahrene Bahnfahrerin, aber heute waren 2,5 Stunden Verspätung und das war dann zu viel für die lange Reise. Aber genau, es wurde ja schon eine Premiere für mich, jetzt mein eigenes Buch zu haben. Also genau, vielen Dank, dass ihr ausgeharrt habt.
Ja, ich hoffe, es war in Ordnung.
Absolut, klar.
Genau, ich nehme auch mal das Mikro jetzt in die Hand. Es muss sich ja das Buch nicht mehr halten. Also du bist genau pünktlich gekommen. Wir haben gerade schon die Geschichte von Feti gehört und genau, jetzt die von Alina. Und ja, jetzt können wir dir alle Fragen stellen.
Sehr gerne, ja.
Genau, meine erste Frage war, ich habe gerade schon erzählt, ihr seid eigentlich Journalistinnen, Wissenschaftsjournalistinnen, habt viele Sachbücher geschrieben, dafür auch Preise erhalten. Warum habt ihr euch entschieden, diesmal diese Romanform zu wählen? Und was war daran herausfordernder und was hat auch besser funktioniert und hat mehr Spaß gemacht? Oder ja?
Also auf jeden Fall mehr Spaß gemacht, als die reinen Sachbücher zu schreiben. Auch wenn es gerade wieder ein reines Sachbuch schreibe, aber es war eigentlich schöner, eben weil wir auch diesen Best Case hatten. Und das war eigentlich auch die Idee, weil wir hatten auch die Rückmeldung von vielen Leserinnen und Lesern, dass es ja immer so viel Doom ist bei uns in den Büchern. Also geht es ja um die Klimaschutzlobby und um all die fiesen Ölgiganten und so weiter. Und das manchmal so ein bisschen deprimiert zurückbleiben, verständlicherweise. Und dann war halt die Idee, es fehlt ja irgendwie an Visionen, das ist jetzt keine Neuigkeit, aber das genau, ist, glaube ich, ein großes Problem, dass man immer das Gefühl hat, es bricht irgendwas weg, aber was kommt dann? Und deswegen war die Idee, wir versenken uns mal in der Utopie sozusagen und versuchen uns mal auszudenken, wie es denn gut laufen könnte. Und zwar nicht irgendwie so komplett irrational sozusagen, wie man alles, was da drin steht, ich habe vielleicht auch gehört, also die Zahlen und so weiter, das sind alles echte Zahlen, echte Prognosen. Also es könnte theoretisch so kommen, idealerweise jetzt im letzten Fall sozusagen. Und genau, das war die Idee und es hat viel Spaß gemacht, aber es war tatsächlich sehr viel schwieriger, weil, kennt ja wahrscheinlich jeder, jede von euch, es ist halt immer leichter sozusagen das Schlechte zu beschreiben oder was falsch ist und es ist sehr viel schwieriger, was Neues zu entwerfen, was Schönes. Und hat man immer das, auch die Angst hatten wir auch bis zum Schluss oder bis jetzt, wenn man so will, ein bisschen anhört wie Pippi Langstrumpf oder so und eben so unglaubwürdig ist. Und deswegen haben wir versucht, das auf diese wissenschaftlichen Beine zu stellen und haben auch die Quellen verlinkt und so weiter. Aber das ist halt, das war halt auch das Neue. Es gibt, glaube ich, kaum bislang so eine Art Sachbuch in Utopieform. Und genau, hat sehr viel Spaß gemacht, aber war tatsächlich schwieriger als jetzt das reine Kritikwürdige sozusagen zu beschreiben.
Okay, spannend. Genau, ihr stellt ganz viele Zusammenhänge dar. Und genau, hier kommen sozusagen auch unterschiedliche Zusammenhänge zusammen. Es sind ganz viele aus der Klimagerechtigkeitsbewegung hier und aus dieser neu entstehenden Wasserbewegung. Genau, mit dem Klimawandel oder mit der Klimakrise, es wird heißer, wir haben weniger Wasser. Was sind denn andere Zusammenhänge, die ihr bei den Recherchen gesehen habt, so zu Klimakrise und Wasserkrise, die euch auch vielleicht überrascht haben, die nicht so offensichtlich sind?
Also es gab immer eine Zahl, die ich irgendwie ganz erschreckend fand und die für mich auch absolut neu war, obwohl wir uns ja eben schon lange damit beschäftigt hatten. Das hatte mir so ein Chemiker gesagt, gibt inzwischen auch schriftliche Studien zu, dass im Rhein, wenn es sozusagen Niedrigwasser ist, da mehr Abwasser drin ist als ursprüngliches Rheinwasser. Also das heißt, da leiten ja die großen Firmen leiten ja sehr viel Abwasser rein. Es geht dann durch die eigenen Kläranlagen, also es ist nicht ungefiltert oder so, aber es hat trotzdem noch sehr viele Giftstoffe. Und das sind solche Mengen, die man sich, glaube ich, nicht so vorstellen kann oder überrascht davon ist, wie viel Anteil das hat am normalen Rhein. Und der wird halt, diese Abwässer werden halt gut verdünnt, wenn es gut läuft und viel Wasser im Rhein ist, so wie augenblicklich. Aber wenn halt niedrig Wasser ist, dann sind halt mehr Abwässer drin als normales Flusswasser. Das fand ich eben so eklig und erschreckend, dass ich mir das besonders gemerkt habe. Und ich glaube, diese Frage der Wasserqualität zu Klimakrisenzeiten ist was, glaube ich, noch nicht so in der Allgemeinheit angekommen ist. Und was auch gerade politisch auch gesandt wird. Es gibt ja diese Ewigkeitschemikalien, habt ihr bestimmt auch gehört, oder wisst ihr auch alle bestimmt Bescheid, diese Fast-Chemikalien, wo es ja auch darum geht, ob die noch ins Wasser geleitet werden würden, beziehungsweise Frankreich hat ja jetzt sogar beschlossen, dass man dafür Entschädigung zahlen muss oder für die Reinigung sorgen muss. Also es gibt einfach eine unglaubliche Fülle an Giftstoffen, die Industrien legalerweise in die Flüsse leiten dürfen. Und das Problem daran ist eigentlich, dass wir überhaupt gar nicht wissen, was das ist. Also auch diese Ewigkeitschemikalien, das ist ja relativ neu erst bekannt. Und es werden jeden Tag, die Zahl habe ich mir auch gemerkt, weil ich auch so meine, es werden jeden Tag 5000 neue Chemikalien erfunden auf der Welt. Also dann teilweise nur leicht veränderte Moleküle oder so. Aber es gibt einfach eine Unmenge an Stoffen, die die vor allem chemische, aber alle möglichen Industrien, Pharmaindustrie auch, entwickelt. Und die dürfen die erstmal sozusagen nutzen, bis Behörden beweisen, dass sie schädlich sind. Also es ist nicht andersrum wie bei Medikamenten, dass man erst beweisen muss, dass es keine Nebenwirkungen gibt, sondern man darf die erstmal ableiten und wenn dann irgendwann rauskommt, okay, wie es in den meisten Fällen der Fall ist, die tun uns doch nicht so gut oder sind möglicherweise krebserregend, dann gibt es erst Grenzwerte dafür. Das heißt, der gesamte Rhein ist eigentlich voll mit Dingen, von denen wir gar nicht wissen, was die Folgen sind, was die Langzeitfolgen sind und noch weniger, was dieser Cocktail dann insgesamt bewirkt. Das ist ja auch so eine Sache, das ist auch schon bekannt sozusagen, dass natürlich die Chemikalien unterschiedlich wirken, je nachdem, welche anderen Chemikalien sie noch zusammentreffen sozusagen. Aber dieser Cocktail ist ja dann auch entscheidend. Und ich glaube, das war für mich eine große Erkenntnis bei der Recherche, dass eben diese Abwasserfrage jetzt schon nicht gelöst ist und sozusagen in Dürrezeiten noch umso drängender und gesundheitsschädlicher wird tatsächlich. Wir versuchen gerade noch einen Satz dazu, versuchen gerade bei Korrektiv machen, so eine Recherche ist also unglaublich aufwendig. Wir wollen so eine Karte machen, vielleicht gibt es ja auch von euch welche, die da mitmachen wollen. Wir wollen so eine Karte machen vom Rhein mit den Industrien und was sie dann jeweils einleiten dürfen, also welche Mengen und welche Stoffe, das ist nicht ganz leicht, weil die Daten nicht alle öffentlich sind, aber wir stellen uns das so vor, dass man dann wie so in so einem Boot sozusagen den Rhein runterfährt und dann sieht, was da alles so reingeleitet wird. Und vielleicht haben wir auch Taucher, die das auch noch filmen. Da ist nicht ganz spruchreif, aber genau, das ist sozusagen die Idee, um es noch vor Augen zu führen, was da eigentlich mit unserem größten Fluss passiert.
Eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich die Industrie. Ich habe die Zahl gefunden, dass zwischen 2019 und 2022 die deutsche Wirtschaft tatsächlich weniger Wasser verbraucht hat, 16,7%. Und der Grund dafür war das Abschalten der Atomkraftwerke. Shoutout an die Atomerwägung. Vielen Dank dafür. Genau, weil die Industrie verbraucht ja unglaublich viel Wasser, nutzt viel Wasser, was dann auch wieder zurückgeleitet wird. Was sind da die großen Wasserschlucker in Deutschland? Wo müsste man eigentlich mal ran?
Ja, also genau, die Atomkraftwerke, das wissen die Franzosen ja auch nur so gut, die sind ja komplett abhängig von der Atomindustrie und haben in diesen Dürresommern ja auch arge Probleme gehabt, wegen der Niedrigwasser in der Rhone, vor allem an den Atomkraftwerken. Die haben dann kurzfristig sozusagen die Grenzwerte verändert, weil das Flusswasser war schon zu heiß, eigentlich, also es darf eigentlich nicht mehr als, ich glaube, 1,5 Grad oder so steigen, haben es auf 3 Grad erhöht, um weiterhin noch die Abwässer der Atomkraftwerke, die kontaminiert sind und heiß sind, sozusagen in den Fluss leiten zu dürfen. Also das ist ein Riesenproblem und hat dann jetzt Deutschland so gesehen gelöst. Aber genau, die anderen Industrien brauchen natürlich weiterhin extrem viel Wasser, das bislang auch tatsächlich relativ intransparent gehandhabt wird, weil man in Deutschland immer davon ausging, dass wir ein wasserreiches Land sind und dass es eigentlich kein Problem ist. Schon hat sich niemand darum gekümmert und eigentlich auch diese Erlaubnisse für Wasserentnahmen großzügig vergeben und leider auch für Jahrzehnte, also wenn sich das jetzt ändert mit dem Wasserangebot, sind leider die Genehmigungen noch gültig für die verschiedenen Industrien. Und die großen Industrien, die viel Wasser brauchen, ist der Braunkohletagebau, also nicht weit von hier. Die nutzen Unmengen von Wasser und kontaminieren auch sehr viel Wasser. Es ist aber auch sehr viel Fleischindustrie, brauchen auch sehr viel Wasser, Papier, Zement. BASF ist der allergrößte Wassernutzer in Deutschland. Man muss wissen, auch es ist nicht sozusagen, es ist nicht komplett konsumiert, also das, die Leiden sind halt eben wieder zurück, wie ich ja vorhin sagte, aber es ist halt nicht dasselbe Wasser, sondern es ist verunreinigtes Wasser und meistens auch weniger, weil ein bisschen geht natürlich verloren im Laufe des Industrieprozesses. Also genau, BASF ist einfach wahnsinnig viel, sind glaube ich 1,5 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr, was die nutzen dürfen. Und das ist denen halt sozusagen rechtlich zugesichert für ein paar Jahrzehnte, wenn man die leider diese Genehmigung eben auf Jahrzehnte erteilt hat und auch leider sozusagen zu sehr geringen Preisen, also die Industrie zahlt dafür fast nichts, also ein Bruchteil von dem, was wir jetzt bezahlen für den häuslichen Wasserhahn sozusagen. Es gibt auch Regionen, Bayern zum Beispiel, die nehmen überhaupt nichts für das genutzte Wasser. Und das führt natürlich nicht nur dazu, dass sozusagen das Geld fehlt, was man gebrauchen könnte, für Züge zum Beispiel, sondern auch, dass niemand motiviert ist, sozusagen das Wasser großartig zu sparen, wenn es umsonst ist. Das ist ja noch so ein Nebeneffekt. Also diese Wasserschlucker, so haben sie auch bei Korrektiv genannt, die waren halt lange Zeit gar nicht auf dem Schirm. Also wir haben da so eine Recherche zugemacht und mussten die auch teilweise rausklagen, weil die Länder die nicht rausgeben wollten, die größten Wassernutzer. Und sind immer noch im Gerichtsprozess mit dem Land Berlin, weil die uns nur eine anonymisierte Liste überreicht haben, die völlig sinnlos ist, weil einfach nur die Zahlen geschwärzt sind, dass sie die Wassermenge daneben. Und das Einzige, was sie angegeben haben, war der Zoo. Und der Rest ist halt anonymisiert. Also der Park, der Zoo und der Zoo. Und weil die gesagt haben, ja, das wäre irgendwie sozusagen ein Geschäftsgeheimnis. Und wir glauben, es ist kein Geschäftsgeheimnis, sondern es ist im öffentlichen Interesse, der Transparenz herzustellen. Und dieses hat auch vor Gericht, das dauert aber alles immer leider sehr lange.
Vor allem, weil in Berlin bahnt sich ja auch eine sehr große Wasserkrise an. Das ist die erste Story hier im Buch, wo es eigentlich darum geht, dass Berlin genau auf kurze, mittelfristige Sicht einfach nicht mehr seine Leute mit Wasser versorgen kann.
Ja, also genau, Berlin ist ein bisschen in dieser absurden Situation, dass die sozusagen bislang vom indirekt und auch kurzfristig sozusagen vom Braunkohletagbau in der Lausitz profitieren, weil die da so viel Wasser nutzen und das dann hinterher in die Spree leiten. Wenn jetzt der Braunkohletagbau ausläuft, fehlt dieses Braunkohlewasser, was natürlich in der Region, in der Lausitz ohnehin schon fehlt. Das ist eine der trockensten Regionen, also es wird da so hin und her geschoben und Berlin hat halt keine großen Zuflüsse sozusagen, also zumindest nicht für die Menge an Menschen, die dort wohnt. Und deswegen gibt es jetzt auch schon einen Gerichtsstreit, wer da was wie nutzen darf. Und genau, Tesla in der Grünen Heide ist jetzt auch nicht hilfreich gewesen. Und genau, also insofern haben eigentlich vor allem die Großstädte, weil die Großstädte müssen immer von außen alimentiert werden, also die kleineren Orte auf dem Land, die vielleicht auch noch einen eigenen Fluss haben oder so, die kommen dann sicherlich künftig besser weg als die Großstädte, die häufig von weit her beliefert werden müssen mit dem Wasser aus anderen Flussregionen dann beispielsweise.
Genau, die nächste Frage ist so ein bisschen vielleicht auch so eine Handlungsperspektive, mit der wir jetzt so ein bisschen wissen, was das Problem ist. Im Buch stellst du ja die verschiedenen Einzelpersonen, oder stellt ihr vor allem diese Einzelpersonen, an denen das ausdekliniert wird. Und zum Teil wird halt auch sichtbar, was die sozusagen für den Worst Case, was die beim Worst Case beitragen. Also im Worst Case, später in der Geschichte entlässt, fehlt hier auch noch ein bisschen Phosphat aus einem Schiff, was beinahe sinkt, oder? Genau, was aufläuft in den Rhein und verschmutzt ihn noch mal mehr, ihm bricht das Herz, aber was soll er tun? Und genau, gleichzeitig sehen wir ja bei Alina, die tut auch was für den Best Case. Also der Best Case bricht nicht so über sie herein, sondern sie ist ein aktiver Part. Was würdest du, oder welche Rolle spielen wir hier alle, die wir ja irgendwie Verbraucherinnen sind, Bürgerinnen, aber auch ganz viele Aktivistinnen hier. Was können wir tun für den Best Case?
Also sehr viel natürlich. Also ich meine, es ist jetzt quasi schon fast langweilig, aber trotzdem war natürlich, also natürlich bestimmt der Konsum darüber, also wie gut wir mit dem Wasser umgehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, ob ich den Wasserhahn anlasse beim Zähneputzen, das ist eigentlich irrelevant, was man so genannt wird. Darum geht es eigentlich nicht. Also auch der Pro-Kopf-Verbrauch pro Haus ist auch schön und gut und kann man natürlich auch sozusagen aufpassen und muss jetzt nicht Badewanne ständig vorlaufen lassen. Aber entscheidender ist tatsächlich der Konsum, also was man ansonsten noch kauft. Weil für jedes, ich habe ja gerade dargestellt, die Industrien, die sehr wasserbedürftig sind, die laufen natürlich für uns sozusagen. Also so kritikabel ich sie finde, aber die laufen ja für uns. Und natürlich muss man den großen Hebel drehen und da sozusagen den Wasserkonsum einschränken. Aber der Hebel, den hat jeder Einzelne, hat, ist natürlich der Konsum von alles, ne? Also von Smartphone bis zu Fleisch, müssen es immer Mineralwasserkästen sein, weil die brauchen auch viel Wasser, und man braucht viel, irgendwie 4 Liter Wasser, um 1 Liter Mineralwasser zu trinken, auch überflüssig. Also genau, da gibt es ganz viele kleine Stellschrauben, die man machen kann. Und diese Trockentoilette, ich habe tatsächlich auch eine, aber das war jetzt gerade mein eigenes Leben. Und die kann ich tatsächlich jedem empfehlen. Ich habe auch letztens gelesen, dass man die inzwischen schon in Mietshäusern sozusagen nutzen kann. Und dann werden die beispielsweise von der Solarie oder so eingesammelt und auf den Feldern verteilt. Fand ich genial. Ist jetzt für viele vielleicht erstmal fern, aber irgendwie, wenn man sich daran gewöhnt hat, findet man das super und denkt, jo, nicht mehr so viel. Also dann findet man es ganz komisch, dieses Trinkwasser da drüber zu schütten. So. Also genau, wenn es da Möglichkeiten gibt, oder vielleicht hat er auch einen kleinen Garten oder Innenhof oder so, spart man wirklich viel Wasser, also auch Geld und ist super, stinkt auch nicht, was immer alle denken, nie was gebraucht. Und genau, also das kann ich auch empfehlen. Ja, aber ansonsten ist halt, ich meine, das ist eigentlich das Schöne an der Lösung zur Klimakrise. Das sind immer dieselben und was halt sozusagen der Wassernot entgegenwirkt, wirkt auch der Klimakrise entgegen und wirkt auch der Vergiftung der Umwelt entgegen und der Bodenversiegelung und so weiter. Also genau, also der Hebel, den jeder Einzelne hat, ist natürlich der grundsätzliche Konsum. Ja.
Ja, vielen Dank. Es klang gerade schon ein bisschen ein, selbst in den, also auch in den Best Cases ist sozusagen das Leben mit viel Verzicht behaftet, wenn man das so aus der heutigen Perspektive sieht. Also im Best Case sitzt Feti mit Rosa am Tisch und es wird beschrieben, so ihre Pullover sind so ein bisschen durchgewetzt, weil es zurzeit nicht ständig Fast Fashion gibt. Und sie sagen, ah ja, also wir sind zufrieden, aber vom Konsumlevel haben wir gerade so viel wie in unserer Kindheit in den 70er Jahren. So. Und auch bei Alina klingt ja an, oder es wird hinterher noch beschrieben, so, es gibt halt kein Gemüse mehr aus Spanien im Winter, sondern es gibt halt das, was die Solavi, der man angehört, anbaut.
Cool.
Und genau, es gibt keine Limo mehr, sondern oder nur noch sehr selten. Also es ist schon eine Art von Verzicht. Was würdest du trotzdem an diesen Best Cases so als das Utopische sehen? Warum ist das trotzdem, also irgendwas müssen wir ja machen, weil die Worst Cases sind auf jeden Fall schlimmer. Aber warum können wir uns auf die Best Cases auch so ein bisschen freuen? Und es ist nicht nur, naja, dann wird es halt nicht so schlimm.
Ja, genau. Also das fußt natürlich darauf, dass wir den Anspruch hatten, dass es realistisch ist und wir jetzt nicht so tun können, als gäbe es die Klimakrise nicht, weil selbst wenn wir uns ideal verhalten, wird die ja weiter da sein und sich und sie zuspitzen. Und insofern sind auch die Kapitel so geschrieben, dass es auf jeden Fall anders wird und anders werden muss. Aber genau, ich glaube halt, das ist quasi der große Irrtum, der Riesenirrtum quasi von uns, dass das Gefühl, dass dieses Konsum, dieser Konsumlevel würde uns irgendwie glücklich machen. Also ich meine, man braucht ja nur mal, das wisst ihr alle, auch noch alle Statistiken lesen, irgendwie die Hälfte von uns ist ja irgendwie depressiv und krank und fertig und gestresst und ich weiß nicht was. Also wir leben ja nicht in der idealen Gesellschaft, will ich damit sagen. Oder weit davon entfernt vielleicht. Und insofern ist es ja offensichtlich der Konsum, den wir alle wahnsinnig betreiben mit Fast Fashion und genau, Tomaten zu Weihnachten und so, der uns irgendwie glücklich macht. Und insofern ist das für mich eine positive Vision, weil ich das Gefühl habe, dass wir wahrscheinlich mit einem geringeren Konsumlevel, vielleicht auch mit weniger Arbeit, das ist jetzt auch kein gutes Beispiel, sozusagen wahrscheinlich glücklicher werden. Aber zumindest ist meine Hoffnung, weil jetzt ist es ja nicht so ideal und die Ungleichheit ist groß und so weiter. Also es gibt ja Unmengen an Problemen, die wir gerade haben. Und das, insofern kommen wir jetzt nicht aus einer Situation, wo sozusagen Verzicht jetzt in jedem Fall schlimm ist. Oder ich würde sagen, ich rede auch immer nicht gern von Lebensstandard, sondern von Konsumstandard. Also der Lebensstandard meiner Meinung nach ist höher, wenn der Konsumstandard vielleicht geringer ist. Ja, man braucht halt nicht unbedingt Tomaten zu Weihnachten oder so. Da sind ja noch viele andere Dinge darin beschrieben. Also insofern, genau, ließ es sich vielleicht erstmal und die Hetzer, nenne ich es jetzt mal, gegen alles, was grün und andere Lebenswandel ist, würden das wahrscheinlich ganz schrecklich finden, diese Vision, aber ich fand es gut. Und ich dachte, es könnte vielleicht auch explodieren. Also immer davon ausgehend, wir haben es jetzt gerade nicht ideal, also warum nicht mal was anderes ausprobieren? Und ich weiß nicht, kennt ja vielleicht jeder oder jede, man geht mal irgendwie campen oder Wildzelten oder sowas, oder man hat mal irgendwie einen Mangel. Und dann freut man sich wieder und ja, hat wirklich gute Seiten.
Ja, ich glaube, da werden sich viele aus dem Publikum anschließen können. Also ich glaube, wir sind so einige Klimacamperinnen, die auch schon in den Genuss eines Kompostklos kamen. Ich glaube, morgen gibt es auch einen Workshop dazu. Also, ich würde jetzt gerne hören, was genau, was eure Fragen sind, was eure Gedanken dazu sind. Und ihr dürft wieder so 2 Minuten murmeln.